Ghetto Max. Eine ganz normale Ruhrpott-Kindheit. Der Debütroman des Dortmunder Autors Luke Stuckberry, jetzt als Hörbuch. Gelesen von Luke Stuckberry. Teil 9. Die fehlende Brille. Was bisher bei Ghetto Max geschah. Nach der Aktion mit dem geklauten Fiat war Max in den nächsten Tagen unauffällig. Schule war für ihn nur eine Pflicht, die er absitzte, zusammen mit Serkan, Michel und Darko in der letzten Reihe. Max und die anderen hatten eine Weile Spaß daran, im Unterricht Klebstoff zu schnüffeln, bis Michel ihnen erklärte, dass das schädlich ist. Dann ließen sie es bleiben. Max begann sich immer mehr aufs Tekken zu konzentrieren. Besonders in Bussen hinterließ er sein Pseudonym mit einem Edding oder vorgefertigten Aufklebern. Die Spannung stieg, als die Verkehrsbetriebe Spiegel einbauten, um den hinteren Teil des Busses zu überwachen. Doch das hielt Max nicht auf, es machte die Sache nur spannender. Einmal wurde Max erwischt, als ein Busfahrer seinen frischen Tag sah, aber er ließ ihn laufen. Am stolzesten war Max jedoch auf eine Aktion, bei der er mitten in einem vollen Bus seinen Tag groß und in pink auf die Fensterscheibe setzte. Einige applaudierten, andere glotzten nur. Als er ausstieg, empfing ihn Serkan, Darko und Michel begeistert. Sogar Viola schien beeindruckt, während Peer und Cembra Max noch mehr hassten. Am Ende des Schuljahres schafften Michael, Serkan und Max die Versetzung nicht, landeten aber in einer anderen Klasse als Viola und Cembra. Trotz seiner Trennung von Viola sah Max sie täglich, was er bereute. Während der Sommerferien erzählte Arthur von einem bevorstehenden Gartenfest, das sie besuchten. Dort tranken die Jungs Bier, während Viola mit ihrem Freund Peer auftauchte. Frustriert über die Situation beschloss Max, Peer heimlich zu demütigen, indem er sein Bier mit Urin mischte. Am Ende des Abends war Peer sturzbetrunken und die Neumarkt-Crew wurde vom Fest verwiesen. Der Rest der Sommerferien verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Ich verbrachte wieder einen Großteil meiner Zeit mit der Neumarkt-Crew. Wir zogen um die Häuser, gammelten herum oder verbrachten die Zeit im Freibad. Nach den Ferien kamen Serkan, Michel und ich in die neue Klasse. Mir war es egal. Mir war alles egal. Die neuen Mitschüler interessierten mich nicht und auch der Schulstoff erweckte in mir kein wesentliches Interesse. Ich machte also weiter wie bisher, lernte nicht und erledigte auch nicht die von den zum Teil engagierten Lehrern aufgetragenen Hausarbeiten. Viola ging mir, so gut es eben ging, aus dem Weg. Peer hingegen begrüßte mich nun stets freundlich, wenn ich ihm auf den Schulhof oder im Gebäude über den Weg lief. Der Spinner dachte anscheinend wirklich, dass das, was ich auf dem Gartenfest gesagt hatte, der Wahrheit entsprach. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel und nickte ihm in diesen Momenten süffisant zu. Eventuell würde mir diese Verbindung noch den einen oder anderen Vorteil verschaffen, dachte ich. Die Klassenarbeiten, die ich schrieb und später korrigiert zurückbekam, waren durchweg unter aller Sau. Ich bemühte mich inzwischen gar nicht mehr, eine gute Leistung zu erbringen. Oft gab ich die Arbeitsblätter komplett leer ab oder schrieb darauf, dass ich keinen Bock hätte, diese doofen Fragen zu beantworten. Wie die Noten dann ausfielen, erklärt sich von selbst. Ich glaubte, dass meine Mutter durchaus Kenntnis von meinen schlechten Noten und meinem Benehmen nahm. Sie ließ dies aber stets unkommentiert. Im Herbst dieses Jahres bekamen wir eine neue Lehrerin in Mathematik. Frau Albers war noch jung und hatte ihr Referendariat gerade mit Bravour hinter sich gebracht. Sie war also eine frischgebackene, motivierte Lehrerin. Sie trug eine ähnlich kleine, runde Brille wie John Lennon und war stets modern gekleidet. Man konnte sie durchaus als hübsch bezeichnen und sie war bei den meisten Schülern beliebt. Als sie sich vorstellte, erzählte sie uns, dass sie schon als junges Mädchen Lehrerin werden wollte und nun mehr als glücklich sei, ihr Ziel erreicht zu haben. Als sie dies sagte, lächelte sie über das gesamte Gesicht und nicht wenige von den kleinen Pissern in der neuen Klasse schienen begeistert zu sein. Das Dramatische war, dass sie es sich anscheinend zur Lebensaufgabe gemacht hatte, allen Schülern die Vorzüge der Mathematik näher zu bringen. Die Betonung lag auf allen Schülern, also auch auf mir, Serkan und Michael. Ich kann nicht sagen, warum das so war, aber Frau Albers hatte damals ihr Augenmerk besonders auf mich gelegt. Sie hatte mich auf dem Kieker, könnte man sagen. Sicherlich würde sie sich im Kollegium Respekt und Anerkennung verschaffen können, wenn sie auch die Rabauken von der letzten Bank zu besseren Menschen erziehen könnte. So kam es, dass sie mich im Unterricht stets einbinden wollte und mich durchweg zum Aufstehen aufforderte, um eine Aufgabe an der Tafel zu lösen. Das Problem war, dass ich weder Lust noch den Sachverstand hatte, um das Ergebnis der Rechnung zu nennen. Ich sagte dann stets, »Es tut mir leid, Frau Albers, aber leider sind meine Augen so schlecht, dass ich das Geschriebene an der Tafel nicht entziffern kann.« Sie fragte dann immer, ob ich denn keine Brille habe, und ich erwiderte, »Nein, leider noch nicht, aber bald werde ich eine bekommen.« Anfänglich ließ sie diese Ausrede gelten, und ich durfte mich widersetzen. Leider ließ sie aber nicht locker und fragte immer wieder, wann denn meine Brille endlich da sei, und fing an, Briefe an meine Mutter zu schreiben, die ich unterschrieben wieder mitbringen sollte. Sie drohte in den Schreiben unter anderem mit der Einschaltung des Jugendamtes, wenn ich nicht bald mit einer Sehhilfe auf der Nase in der Schule erscheinen würde. Ich fischte diese Briefe dann stets von meiner Mutter ungesehen aus dem Briefkasten und unterzeichnete sie selbst, indem ich die Unterschrift meiner Mutter fälschte. Der Ton von Frau Albers war nun nicht immer freundlich und ich spürte, dass sie meinen Aussagen keinen Glauben schenkte. Allerdings war nicht alles davon erstunken und erlogen, denn meine Augen waren damals wirklich nicht die besten. Tatsächlich war es so, dass ich eine Brille hatte, diese aber nie trug. Sie lag stets unangetastet und gut versteckt in einer Schublade meines unaufgeräumten Schreibtisches. Ich kam mir blöd vor mit der Brille auf der Nase und hatte das Gefühl, dass ich damit nicht mehr zu den coolen Leuten gehören würde, auch wenn ich damit wissentlich in Kauf nahm, nicht alles so genau zu sehen, wie es hätte sein können. Manchmal war es sogar ganz gut, nicht immer alles im Detail zu erkennen, redete ich mir diese Tatsache schön. Eines Tages hatte Frau Albers ihre Taktik anscheinend geändert. Wieder forderte sie mich auf, aufzustehen und von der letzten Bank eine Aufgabe an der Tafel zu lösen. Erneut sagte ich, »Sie wissen doch, dass ich schlecht sehen kann, Frau Albers.« Und ergänzte, »Leider ist es mir aus diesem Grund nicht möglich, der Klasse eine Lösung zu präsentieren.« Zu meinem Erstaunen sagte sie, »Das ist kein Problem, Maximilian. Komm doch einfach nach vorne und löse die Aufgabe von hier.« »Verdammt«, dachte ich, »ich würde mich zum Gespött der gesamten Klasse machen, wenn ich dort vorne stehen würde, denn ich hatte wie immer keinen Plan von dem, was dort an der Tafel prangte.« Alle würden mich für dumm halten und hinter vorgehaltener Hand über mich lachen. Dies wollte ich auf jeden Fall vermeiden, und so blieb ich sitzen und schwieg. »Hast du mich nicht gehört, Maximilian? Ich gehe davon aus, dass du neben deiner Sehschwäche nicht auch noch eine Hörschwäche hast und zusätzlich ein Hörgerät benötigst. ergänzte die übermotivierte Lehrerin mit der Nickelbrille. Nicht wenige meiner neuen Klassenkameraden kicherten. Noch immer blieb ich wie versteinert sitzen. »Steh endlich auf und komm nach vorne, Maximilian«, schnauzte Frau Albers erbost. Anstelle von mir sprang nun Serkan, der eben noch friedlich neben mir gesessen hatte, auf und schrie, »Halt die Fresse, du blöde Fotze, sonst knall ich dich ab!« Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, lüftete er sein Pullover und zog aus seinem Hosenbund einen kleinen Gasrevolver und richtete den Lauf auf Frau Albers. Ich starrte Serkan erschrocken und unfähig, etwas zu sagen oder zu tun an. Es war mucksmäuschenstill im Raum. Niemand wagte sich zu rühren. Man hätte die so oft zitierte Stecknadel fallen hören können. Auch Frau Alba stand regungslos vor der Klasse und schwieg. Aus ihrem sonst so fröhlichen Gesicht war alle Freude verschwunden und sie war kreidebleich. Mir war bewusst, dass ich jetzt in diesem Augenblick handeln musste, damit die Situation nicht ganz aus dem Ruder lief. Also löste ich mich aus meiner Starre, stand auf und sagte in Richtung Serkan, »Lass gut sein, Kumpel, ich mach das schon«, stand auf und ging quer durch den Raum nach vorne an die Tafel. Die Augen der Mitschüler wechselten zwischen mir und Serkan. Ein Mädchen, ich glaube, sie hieß Annika, fing an zu heulen und zwei andere vergruben ihr Gesicht hinter den Händen. Als ich die Tafel erreicht hatte, steckte Serkan die Waffe wieder in seine Hose, griff seinen Rucksack, stiefelte durch den Klassenraum und schritt auf die Klassentür zu. Bevor er den Raum fluchtartig verließ, nickte er mir zu und hämmerte sodann die Tür in die Angeln. An diesem Tag musste ich keine Rechenaufgabe mehr lösen. Auch musste ich in keinem anderen Fach dem Unterricht beiwohnen, denn dieser wurde für heute ad acta gelegt. Wenige Minuten, nachdem Serkan die Klasse verlassen hatte, machte auch Frau Albers auf dem Absatz kehrt, ließ uns im Klassenraum zurück, lief über den Pausenhof und rannte zur Direktorin, um sie über diesen Vorfall zu informieren. Während sie aus der Klasse stürmte, konnte ich erkennen, dass sie sich vor Angst in die Hose gemacht hatte, denn der Schritt ihrer weißen Hose war durchnässt. Sie tat mir leid und mir war bewusst, dass ich die alleinige Schuld an dieser Misere trug. Die gesamte Schule war nun in Aufruhr. Die Direktorin hatte angeordnet, dass alle Schüler ihre Klassenräume nicht mehr verlassen dürfen. Unsere Klassenlehrerin informierte uns über diese Maßnahme. Als sie den Klassenraum betrat, verriegelte sie die Tür hinter sich und ließ sogar die Jalousien herunter. Alle hatten mächtig Angst und dachten, dass Serkan wiederkommen und seine Drohung in die Tat umsetzen würde, doch er kam nicht zurück. Jetzt weinten noch mehr Schüler als bisher, und die Klassenlehrerin hatte alle Hände voll damit zu tun, die verstörten Schüler zu trösten und zu beruhigen. Wenige Minuten nach Serkans loyaler Rettungsaktion erreichten auch die Bullen die Schule. 6 oder 7 Streifenwagen hatten sich mit Blaulicht rund um die Schule positioniert, und die Uniformierten durchkämmten das Gelände. Erst zum späten Nachmittag gaben sie Entwarnung und ließen uns nach Hause gehen. Aus irgendeinem Grund wurde ich zu den Geschehnissen in der Klasse niemals befragt. Weder musste ich bei der Direktorin antanzen, noch auf dem Polizeirevier. Serkan sah ich nie wieder. Es wurde gemunkelt, dass er in die Türkei abgeschoben wurde oder dass sein Vater dafür gesorgt hatte, dass er das Land verließ. Auch seine Schwester Cemra taucht ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Schule auf. Selbst die nette Mathelehrerin bekam ich nicht mehr zu Gesicht. Erst hieß es, sie sei krank, dann wieder, dass sie die Schule verlassen hatte, um an einer anderen Einrichtung ihr Glück als Lehrerin zu versuchen. Ich hoffte inständig für sie, dass sie die Liebe an ihre Arbeit und den Glauben an das Gute im Menschen nicht verloren hatte. Anscheinend hatte Frau Albers auch in mir etwas gesehen. Etwas, das tief in mir verborgen lag, aber den Weg ans Tageslicht noch nicht gefunden hatte. Irgendwie hatte die Tat von Serkan Einfluss auf Michael und mich ausgeübt. Michael hatte sich mittlerweile andere Freunde zugelegt und zeigte gesteigertes, ernsthaftes Interesse an den Inhalten im Unterricht. Es schien, als wolle er dieses Jahr die Versetzung in die nächste Klasse schaffen, und ich glaubte, er sei auf einem guten Weg. Auch ich riss mich zusammen und tat mein Bestes, um die schlechten Noten in bessere zu verwandeln. Es war zwar nicht das erste Mal, dass ich ins Grübeln über mein Verhalten kam, aber jetzt trafen mich die Überlegungen mit voller Wucht. Ab und zu erledigte ich die Hausaufgaben oder schrieb sie zumindest am folgenden Morgen von einer russischstämmigen Schülerin namens Tatjana ab. Sie war nicht besonders hübsch, aber gut in der Schule und schien augenscheinlich in mich verschossen zu sein, denn sie willigte stets ein, wenn ich nach den Hausaufgaben fragte, und überreichte mir dann strahlend ihr Heft. Auch beteiligte ich mich gelegentlich am Unterricht und gab mir Mühe, die Klassenarbeiten im Rahmen meiner Möglichkeiten weitestgehend vollständig zu bearbeiten. Daheim ergaben sich für mich keine nennenswerte Veränderungen. Meine Mutter war noch immer mit dem glatzköpfigen LKW-Fahrer zusammen, aber das Gummiband der Liebe, das die beiden verband, war spröde geworden. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem die beiden Liebenden in einen heftigen Streit gerieten. Es war nicht die erste Auseinandersetzung, die sie ausfochten, aber die bisher leidenschaftlichste. Nach dem minutenlangen Gebrüll, das ich aus meinem Zimmer wahrnahm, konnte ich vernehmen, dass meine Mutter einen Schlussstrich zog. Sie brüllte ihren Geliebten an und erklärte ihm, dass sie Schluss machen würde, und verlangte, dass er die Wohnung verlassen habe, wenn sie später am Abend wieder auftauchen würde. Danach stürmte sie aus der Wohnung und schlug kraftvoll die Tür hinter sich zu. In unserer Unterkunft herrschte abrupt absolute Stille. Meine Schwester und meine Mutter hatten mich mit dem traurigen Bernhard alleine gelassen. Vorerst verblieb ich in meinem Zimmer und wartete ab. Als ich nach einer halben Stunde immer noch nichts hörte, öffnete ich meine Zimmertür und schlich durch den kleinen Korridor zum Wohnzimmer. Bernhard hockte auf der mit Blümchen gemusterten Couch und trank Bier. Vor ihm auf dem Couchtisch standen mindestens 4 leere Flaschen, und eine zur Hälfte gefüllte hielt er in seiner Hand. Als er mich bemerkte, schaute er mich an und sagte lallend: »Wenn mich deine Mutter verlässt, bringe ich mich um, mein Junge«, und präsentierte mir, um sein Vorhaben zu untermauern, ein großes Küchenmesser, das er mit der anderen Hand fest umschlossen hatte. Ich konnte erkennen, dass der Mann, der sich ansonsten so durchweg männlich zeigte, geweint hatte. Mir blieb in Erinnerung, dass ich in diesem Moment nichts auf seine durchaus erschreckende Aussage erwidert hatte. Ich habe nicht versucht, ihn von seinen Vorhaben abzuhalten, habe keine tröstenden Worte ausgesprochen und auch keine Anstalten gemacht, ihm das Messer abzunehmen. Wortlos drehte ich mich um, ging zurück in mein Zimmer, verriegelte die Tür und hatte Angst vor dem, was nun geschah. Ich legte mich ins Bett, zog mir die Decke bis über den Kopf und lauschte angespannt in die Stille. Würde Bernhard schreien, wenn er sich mit dem alten Küchenmesser die Pulsadern aufschnitt? Sollte ich das Zimmer verlassen und von einer Telefonzelle die Polizei anrufen? Wo war meine Mutter hin? Wo war meine Schwester, und wann würde sie nach Hause kommen? Ich fühlte mich hilflos und allein gelassen. Ich war wieder der kleine Junge, der tatenlos zusehen musste, wie ein Ungemach seinen Lauf nahm. Wie schon so oft in meinem noch jungen Leben nahm ich teilnahmslos hin, was mir vor die Füße geworfen wurde. unfähig, eine angemessene Reaktion zu zeigen und die Initiative zu ergreifen. Ich lag noch lange reglos im Bett unter der Decke, doch nichts geschah. Erst nach Stunden hatte ich den Mut aufgebracht, mein Zimmer wieder zu verlassen und zum Wohnraum zu schleichen. Weder meine Mutter noch meine Schwester waren aufgetaucht. Auf dem kurzen Weg durch den Flur malte ich mir aus, dass Bernhard von der Couch gerutscht sei und in einer riesigen Blutlache, die den billigen Teppichboden versaut hatte, lag und sein Leben ausgehaucht hatte. Als ich sodann vorsichtig um die Ecke lugte, warf ich einen Blick ins Wohnzimmer und konnte im fahlen Licht erkennen, dass Bernhard noch immer auf der Couch saß. Sein Körper und Kopf waren zur Seite geneigt und ein Arm hing schlaff über den Rand der Couch. Als ich mich ihm vorsichtig näherte, nahm ich wahr, dass er leise schnarchte. Er lebte also noch und hatte sein Vorhaben nicht durchgeführt. Entweder hatte ihm der Mut verlassen oder er war einfach zu betrunken, um sich mit dem Messer an seinen Arm zu schaffen zu machen. Gut so. Die Tatwaffe fand ich vor dem Sofa und klaubte sie vom Boden auf, verließ auf Zehenspitzen den Ort des Geschehens und versteckte das scharfe Küchenutensil im Schrank unter der Spüle hinter den Putzmitteln. Das war der 9. Teil von Ghetto Max. Wenn du wissen möchtest, wie es mit Max, den Jungen aus Dortmund-Hörde, weitergeht, hör doch in der nächsten Woche wieder rein oder kaufe dir schon jetzt das Buch. Mehr Infos findest du wie immer auf stuckberry.de. Super wäre es, wenn du eine Bewertung hinterlassen könntest. Das hilft anderen, dieses Hörbuch zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Luke Stuckberry.